Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin, und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, sicherlich kennst du doch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch einfach diese Episode und hilf dabei, dass unsere Podcast-Community noch weiter wächst. Ja, heute für mich ein besonderer Moment, und du hast es vielleicht ja schon gehört in einer der vorigen Episoden oder vielleicht auch schon gelesen. Das Real Book of Work ist erschienen, das ich zusammen mit meiner Kollegin Christina Ackermann geschrieben, produziert habe. Und dazu wollen wir heute diese Episode machen. Und wir haben uns gefragt, wie machen wir das am besten? Und fanden, wir laden unseren lieben Kollegen Aaron Scheer ein, der noch ahnungslos ist in Bezug auf das Buch, halbwegs, und uns Fragen stellen kann, sodass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann eben auch hoffentlich schon einen ganz guten Eindruck bekommst. Ja, herzlich willkommen einmal, lieber Aaron, und bevor du jetzt antwortest, natürlich herzlich willkommen, liebe Christina Ackermann.
Beide. Hallo. Sind hier.
Hallo, liebe Christina Grubendorfer, und hallo, liebe Christina Ackermann. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt, euch zu diesem Buch auszufragen und einfach mal meine Neugier zu stillen, bevor ich es dann auch wirklich selber in den Händen halten darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und einfach auch unseren Hörerinnen und Hörern einen ersten Einblick zu geben und vielleicht ihre Lust weiter zu vergrößern, dass das Buch endlich rauskommt. Und zwar anfangen möchte ich mit dem Start dieses Projekts für euch. Ein Buch zu schreiben ist ein riesiger Kraftakt. Mich würde interessieren, was hat euch dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben, und wie habt ihr den Prozess von der Idee bis sozusagen zur Erscheinung gemeinsam gestaltet? Christina Ackermann, wie hat das Projekt denn angefangen?
Ja, ich bin durch meine Ausbildung zur Organisationsberaterin in Kontakt mit dem systemischen Denken gekommen, und das hat mich zum einen inhaltlich sehr fasziniert, aber zum anderen hat es mich auch sehr gereizt, diese zum Teil ja sehr komplizierten Inhalte in Bilder zu übersetzen, damit man sie besser versteht. Also zuerst erstmal für mich, aber dann habe ich gedacht, wow, da steckt so viel drin, da könnte man irgendwie was draus machen. Also gerade mit dieser Herausforderung ist manchmal nicht einfach, und wie könnte man es in Bildern besser und leichter erklären? Und mit der Idee und auch schon einigen Skizzen bin ich zu Christina gegangen und habe ihr das vorgeschlagen, und Christina sagte, hey, ich wollte eh mal wieder ein Buch machen. Und so ist die Idee zum Buch entstanden.
Christina, wie war das für dich, sowohl nachdem du dann vielleicht gehört hast von dieser Idee, als dann noch die Überlegung, so ein Projekt zu starten?
Ja. Also es war genau so, wie Christina sagt, denn wir haben uns angeguckt und beide, glaube ich, so gedacht, ja okay, zusammen wird da was Tolles raus. Wir wissen zwar noch nicht was, aber wir wollen was zusammen machen. Und dann ging das nämlich auch wirklich in diesen Prozess, ja, was könnten wir denn jetzt mal zusammen machen? Also worüber wollen wir denn jetzt überhaupt ein Buch machen? Und dann haben wir wirklich erstmal ein paar Sessions gebraucht, bis sich dann so diese erste Idee formierte. Und die erste Idee, die hieß dann, glaube ich, irgendwie so, ja komm, lass uns doch mal so 20 total typische, so hakelige, nervige Business-Situationen rausgreifen und lass uns doch die mal anders anschauen. Denn was ja der systemtheoretische Blick schafft, ist, dass er ja nochmal so einen ganz anderen Zugang zur Praxis ermöglicht. Ne? Also systemtheoretisch draufzuschauen, ist ja wie nochmal so eine andere Dimension, die man dort bekommt. Und damit wollten wir unbedingt was machen, also mit diesem zweiten anderen Blick. Und da haben wir gedacht, ja, lass uns doch so Alltagsphänomene aus Organisationen rausnehmen. Ne, Christina, das war, glaube ich, die erste Idee, die wir mal hatten.
Genau. Und diese Alltagsphänomene waren auch von Anfang bis Ende eigentlich das tragende Element. Also daraus sind dann die Mythen geworden, die ein zentrales Element vom Buch sind. Und jetzt auch mal aus meiner also aus meiner Sparte auch visuell gesehen, war auch die Idee auch schon ganz früh da, dass die auch so handschriftlich zu sehen sein müssen in großen Sprechblasen. Und so ist ja am Ende auch das Cover jetzt geworden. Da steht ganz groß The Real Book of Work drauf, in dieser sehr prägnanten Handschrift.
Ja, und was vielleicht auch noch ganz kurz, Aaron, ergänzend, was mich total getriggert hat, war, ich fand Christinas Stil so cool. Und ich finde, also ich arbeite ja seit vielen Jahren auch durchaus auch immer mal mit Visualisierung, Visual Facilitation, oder wir haben für große Führungskonferenzen da auch schon Leute gebucht. Und ich fand das aber immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen infantil. Oder das hatte manchmal so einen Stil, wo ich so dachte, also weiß ich jetzt gar nicht, so eine Verniedlichung, oder brauche ich das jetzt? Und als ich Christinas Zeichnungen gesehen habe, habe ich gedacht, yes, mit der will ich unbedingt was machen. Das ist einfach total cool.
Super. Christina Ackermann, du hast schon das Wort Mythos in den Mund gehabt, und ich würde mir gern gleich diese Mythen mal kurz anschauen. Ihr habt 9 verschiedene Mythen der Arbeitswelt beschrieben und diese in gewisser Weise entmystifiziert. Zum einen finde ich nochmal sehr spannend, wie ihr von gängigen Situationen in Organisationen dann zu dem Wort Mythos gekommen ist, das ja irgendwie einfach schon mal ein Wort ist, das mich direkt neugierig macht, und würde auch gern mit einem New Work Mythos anfangen, der da meint, dass Hierarchie abgeschafft werden muss. Hierarchie braucht niemand, und ich habe mich da natürlich sofort gefreut, was für eine schön demokratisierende Welt. Und jetzt schreibt sie, dass das vielleicht doch nicht stimmt. Christina Grubendorfer, könntest du mir dazu mal was erklären?
Oh wow, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt anfange. Also erstmal, wie kam es jetzt zu diesen Mythen? Das war tatsächlich ein längerer Prozess, und ganz bis kurz vor Schluss sozusagen hieß es auch noch gar nicht Mythos, sondern da hatten wir von Appellen noch gesprochen, und vorher waren noch so Begriffe da wie Phantome oder irgendwelche anderen Geister, die durch unsere Arbeitswelt ziehen und den Blick der Leute vernebeln. So, und wir haben uns gefragt, was ist denn jetzt eine richtige Metapher? Wer sind wir denn jetzt mit dem Buch? Sind wir jetzt die so eine, genau, wir haben dann auch noch so in Theaterszenen gedacht und dachten, irgendwie spielt sich dann so auf der Bühne der Organisation was ab, und dann sind wir so die Beleuchterinnen, die so einen anderen Scheinwerfer drauf werfen, und plötzlich wird so ganz vieles anderes noch sichtbar, was so drumherum ist und was sonst ausgeblendet wird. Und wenn man es ausblendet, kommt man aber auch auf nicht ganz so nützliche Ideen, was man damit macht. Und bei den, und Mythos hat es dann irgendwann total gut auf den Punkt gebracht. Und wir hatten ja tatsächlich so 2, 3 Menschen, die uns dann so zum Ende hin des Buchs auch noch begleitet haben und das Manuskript dann auch noch mal gelesen haben. Und ich glaube, es war Corbinian Wittmann, mit dem ich ja hier auch im Podcast schon einiges gemacht habe, der dann vorgeschlagen hat, das sind doch eigentlich Mythen. Das meint ihr doch. Und ich meine, es war Corbinian oder Christina. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, du liebe Güte. Ja, auf jeden Fall war dann das Wort Mythos endlich da. Und wir so, yes, das bringt es doch total auf den Punkt. Und und du hast jetzt schon direkt gesagt, einer der Mythen bei uns im Buch, einer von 9 Mythen ist, hier schafft doch mal die Hierarchie ab. Und das kommt, und das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen hinzugedichtet, aber klar, kommt natürlich auch im Kontext von New Work sehr stark vor. Wir haben aber tatsächlich auch noch einen eigenen Mythos in dem Buch, das ist nämlich gleich der erste, und der heißt, ihr braucht New Work, wir brauchen New Work, sie brauchen New Work. Und jetzt merke ich aber gerade, während ich spreche, was mir auch total wichtig ist, es geht uns natürlich nicht darum zu sagen, das ist alles nicht richtig oder es ist die andere Seite der Medaille, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, sehr viel informierter damit umzugehen und eben auch mit so einem Verständnis von Organisationen da nochmal neu draufzuschauen auf so einen Mythos und sich dann zu fragen, was passiert denn dann jetzt plötzlich damit in der Praxis? Ne? Also wenn ich das weniger dogmatisch und weniger normativ angehe, was passiert dann eigentlich? So, und jetzt habe ich natürlich noch überhaupt gar nichts zu diesem Mythos an sich gesagt. Hierarchie und ich frage mich auch gerade, wir kommen jetzt so vom Hundertsten ins Tausendsten. War das jetzt auch überhaupt deine Frage, Aaron?
Ich kann das super anschließen, weil wenn ich dich verstehe, ist ein Mythos hat ja fast was Märchenhaftes. Und ich glaube, das ist das, was auch alle diese neuen Mythen irgendwie gemeinsam haben, dass man das sieht, wenn man in unserer Welt der Organisationsentwicklung sich umschaut, dass es so, mach das und alles wird gut. Besonders bei dem Mythos New Work. Ihr braucht New Work, dann wird schon, dann wird's mit den Jungen gut, dann wird die Motivation wird sich steigen, allen wird's besser gehen, sie werden glücklich als ganze Menschen reinkommen. Und auch zu diesem Mythos, die Hierarchie muss abgeschafft werden. Das ist für mich so ein schönes Märchen, dass ich sage, naja, wo kratzt's im Unternehmen häufig? Am Thema Führung. Unsere Führungskräfte haben es schwierig und vielleicht haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es schwierig mit den Führungskräften. Naja, dann schaffen wir sie einfach ab, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Mhm, genau. Und dahingehend dann die Frage.
Auf der anderen Seite vom Pferd gefallen.
Genau. Und was passiert dann?
Mhm. Genau, und dann passieren eben viele Dinge, die so nicht gewollt waren. Wenn man es nämlich dann so angeht und man dann in die Praxis schaut und mit Unternehmen spricht, die dann eben tatsächlich Hierarchien abgeschafft haben, die dann nämlich plötzlich vor ganz neuen organisatorischen Problemen stehen, wie zum Beispiel politischen oder mikropolitischen Grabenkämpfen oder unterschwellig wirkenden Machtkämpfen oder dann kommt die Führung nämlich durch die Hintertür wieder rein oder es ist ganz viel Unklarheit da oder es dauert alles plötzlich sehr viel länger als vorher. Und dann stehen die Beteiligten da und sagen, oh wow, das ist aber jetzt anstrengend. Also das ist jetzt aber echt eine Arbeitsweise, da weiß ich gar nicht, ob ich hier noch richtig bin. Und dann gibt's Leute, die sagen, ja Mensch, endlich arbeiten wir hier selbst organisiert. Und jetzt wird vieles möglich oder jetzt werden Innovationen möglich und diese ganzen Schmerzen, die nehme ich dafür gerne in Kauf. Also es wird natürlich auch durchaus unterschiedlich bewertet, aber über allem steht natürlich immer das Credo, es kommt drauf an, also es gibt sie nicht die perfekte Organisation und sondern es gibt natürlich immer Vorteile und auf der anderen Seite handelt man sich aber auch immer etwas damit ein. Mit einer bestimmten Art zu organisieren. Genau.
Es kommt drauf an, ist das, was ich aufgreifen will zum Thema Mythos, um noch einen zweiten zu beleuchten, weil das natürlich vielleicht für Menschen, die eine schnelle Lösung wollen für ihr Problem, etwas sehr Ansprechendes ist, ohne diese Ebene von es kommt drauf an. Also immer, wenn wir wohin kommen und sagen, na ja, was ist Ihre genaue Situation? Was ist es noch? Was gilt es noch zu bedenken? Ist das ein schon einmal anstrengender Akt, als wenn man einfach mit Lösungen daherkommen, die sich erstmal gut anhören. Und das ist für mich gleich der zweite Mythos, und zwar das Thema Mindset. Das ist so ein wunderschönes Wort, das wir uns aus dem Englischen ausgeliehen haben, dass man das eigentlich sagt, in meiner Wahrnehmung des Wortes, es geht darum, wie man an die Sache herangeht. Und den Rest werden wir dann schon schaffen. Also ein Mindset, wie man ihn trainieren kann oder gar tauschen kann, wollen Organisationen. Just change the mindset. Jetzt weiß ich aber von meinem eigenen Mindset, dass der eigentlich recht unflexibel ist. Mhm. Wo begegnet euch dieser Mythos, dass eben Unternehmen ihren Change so gestalten wollen, dass sie erst einmal im Inneren der Köpfe anstarten?
Also das begegnet uns also überall eigentlich, ne? Denn also ich denke jetzt an ein Projekt in einer sehr großen Bank, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es ist für mich so das Paradebeispiel. Da war wirklich die Idee, also sie wollten, oder nochmal so ausgeholt, sie wollten ihre Führungskräfte dazu bringen, dass sie sich anders verhalten. So. Und dann haben sie, das ist ja auch naheliegend gesagt, naja, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Führungskräfte die Welt anders sehen, ja, hier bei uns in der Bank. Und dass sie auch verstehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken sollen. Und dann haben sie, weil das eben auch eine große Organisation war, 1200 Workshops durchgeführt, weil nämlich jede Führungskraft mit ihrem Team einen Workshop machen sollte zu dieser Frage, wie sie jetzt führen. Und dahinter steckt natürlich ganz stark die Idee, ja, und wenn die Führungskraft dann erstmal von ihren Leuten hört, was sie alles besser machen kann oder anders machen soll, dann wird das schon. So. Und das ist natürlich eine spannende Idee, so, die sich aber auch durch viele Personalabteilungen noch zieht. Also diese Idee, man könnte die komplette Organisation verändern oder in einen Change bringen oder Innovationen fördern oder, wenn man mit den Leuten daran arbeitet, was sie über die Welt denken oder über sich denken oder über andere denken. Und das ist schon ökonomisch ziemlich fragwürdig.
Und möglicherweise verheißungsvoll. Ich bin gespannt, über diesen Mythos zu hören. Ich will abschwenken kurz und fragen, Christina Ackermann, das sind so abstrakte Ideen. Wenn mir jemand sagen müsste, Aaron, bitte zeichne mir ganz kurz schnell auf Hierarchie und Mindset, wüsste ich in keinster Weise, wo ich anfangen sollte. Wie hast du das geschafft, diese abstrakten Ideen in ganz konkrete, illustrierte Infografiken zu übersetzen? Und was war dir da auch besonders wichtig in der grafischen Gestaltung?
Also zum einen muss ich vorausschicken, ich bin in Übung. Das heißt, dadurch, dass das auch mein Beruf ist, bin ich recht schnell darin, Bilder für Dinge zu finden. Das heißt, das macht die Sache etwas leichter. Für mich war es ganz wichtig, nicht ein Buch zu machen, das illustriert ist. Also wir haben einen Text und dazu gibt es ein paar Illustrationen dazu, die es halt erleichtern, den Text zu lesen oder die das Leseerlebnis angenehmer machen. Sondern mir war es ganz wichtig, wirklich auch mit den Inhalten zu arbeiten. Also das kann man schon machen, das ist auch schön. Und die Hälfte, sagen wir mal, der Visualisierung, die ich gemacht habe, sind auch wirklich rein illustrativ. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber noch viel spannender finde ich es, wirklich Inhalte so zusammenzufassen, deshalb nenne ich das dann Infografiken, in gezeichneten Infografiken wie alleine verstehen kann. Also vielleicht sogar so, dass ich auch nur das sind dann jeweils Doppelseiten, zum Beispiel eine Doppelseite im Buch mir angucken kann und habe dann die 5 Seiten Text da drin so komprimiert, dass ich die vielleicht gar nicht mehr lesen muss. Sollte ich natürlich, aber an sich sollte das Bild es so weit komprimiert zusammengefasst haben, dass das Lesen vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Und das war mein Anspruch, weil ich auch das Gefühl habe, so eine Bücher sehe ich nicht auf dem Markt. Also es gibt auch in der Beraterliteratur und auch sonst in der Sachbuchliteratur gibt es auch illustrierte Bücher und die sind zum Teil auch sehr schön gemacht. Aber wirklich die Illustration dazu zu benutzen, Dinge zu erklären, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen und finde dieses Feld, also auch jetzt für die Zukunft für mich, ziemlich spannend, also in so eine Art der eigentlich Wissenschaftskommunikation zu gehen. Ja, das hatte ich mir da vorgenommen und ich hoffe, dass die Leser das auch so sehen und dann auch die Sachen genauso gut erfassen können, wie ich es mir gedacht habe.
Absolut. Und was ich mir noch dazu vorstellen kann, ist, dass wenn eine Führungskraft oder eine angestellte Person einer Organisation dieses Buch liest und dieses Wissen dann weitergeben möchte, im Team vermitteln, dann ist vielleicht diese Infografik ein viel leichterer, wie du sagst, Wissenschaftstransfer, als es ist, hier, meine Lieben, ich habe ein spannendes Buch gelesen, lest doch bitte mal diese Seiten, ist einfach schwerer, die Leute zu motivieren. Und das gefällt mir sehr gut, die Illustrationen. Ich will weiter in den Inhalt gehen und neben den Mythen haben wir am Schluss noch konkrete Tipps, zu denen wir Richtung Abschluss kommen. Gibt es auch noch 8 sehr, sehr stark theorieorientierte Short Dives. Ich als großer Theoriefan bin sofort angefixt, weil ich immer fasziniert bin, wie es Leute schaffen, dicke Bücher von Ideen in sehr komprimierte Form zu bringen. Jetzt würde ich gern Christina Grubendorfer wieder dich fragen, die du da schon sehr, sehr lange mit diesen Theoriegebäuden arbeitest. Wie hast du zum Beispiel, also um ein Beispiel rauszunehmen, das Thema Wirklichkeitskonstruktion geschafft runterzubrechen, so dass es irgendwie pragmatisch und verständlich ist?
Ich weiß es nicht, ob es mir gelungen ist. Das können dann andere entscheiden. Aber erstmal war es ja wirklich auch für mich so ein totaler Verdichtungsprozess zu entscheiden, welche Theorie, Gebäude oder Figuren sollen denn unbedingt rein? Und was lässt sich vielleicht auch zusammenfassen? So. Und das war wirklich ein Prozess über mehrere Wochen, wo ich immer wieder sortiert habe, umgeschrieben habe, verdichtet habe. Und genau, und zum Thema Wirklichkeitskonstruktion braucht man ja nur an Pippi Langstrumpf zu denken. Und dann hat man ja eigentlich die Grundidee drin. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Oder 2 mal 3 macht 4. Und das ist eben auch das, was hier ganz wichtig ist und was, glaube ich, auch viele Führungskräfte oder auch andere Gestalter und Gestalterinnen essentiell ist, eben sich immer wieder klar zu machen, dass wir natürlich Landkarten nutzen, um uns die Welt zu erklären. Und dass wir alle, auch ich natürlich, auch andere, die sich mit dieser Theoriefigur sehr stark beschäftigt haben, immer wieder in die Falle tappen, dass wir Landkarten mit Landschaften verwechseln. Also, dass wir immer wieder versucht sind zu glauben, das ist jetzt aber die Wahrheit oder so ist es jetzt aber. Und jetzt habe ich doch so viel Erfahrung und jetzt weiß ich es aber doch. Also das ist jetzt auf jeden Fall richtig. Und sich aber von so einer Idee immer wieder sehr bewusst zu verabschieden, das gehört zu einer guten Führungsarbeit und das gehört auch zu einer guten Beratungsarbeit. Und immer wieder reinzubringen, die Idee, es könnte auch alles ganz anders sein. Und wie kann ich mich auch diesen anderen Ideen auch methodisch ein Stück nähern und welche Techniken können mir da auch dabei helfen? Und das war mir dann eben auch wichtig beim Schreiben dieser Short Dives, wie wir sie jetzt genannt haben, dass wir wirklich so die Essenzen dieser Theoriefigur erzählen, dass wir sie aber auch wirklich hoffentlich einfach genug erklärt haben und es eben nicht so total anstrengend ist, das zu lesen, sondern hoffentlich auch Spaß macht und dass man dann eben auch ganz konkret am Ende nochmal weiß, was heißt denn das jetzt und welche Schlüsse ziehe ich da draus? Also auch hier direkt mal ein Beispiel. Bei dieser Wirklichkeitskonstruktion heißt es dann am Ende zum Beispiel, das heißt also konkret, ich sollte mich nicht mit irgendwelchen Bezeichnungen zufrieden geben. Also wenn jemand sagt, ach, wir sind übrigens hier agil organisiert, dann sollte ich eigentlich wie aus der Pistole geschossen zurückfragen, ah, interessant, woran zeigt sich denn das beispielsweise? Ja, also um eben auch wirklich immer wieder von der Landkarte auf die Landschaft zu kommen. Oder das heißt auch konkret, ich sollte immer wieder in Gesprächen auf Unterschiede achten. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, das sind bei uns die Neuen und das sind die Alten oder das sind die aus der Zentrale und das sind die aus den Regionen, dass ich dann eben auch frage, ah, interessant, was ist denn das jetzt genau? Ja, also was macht denn für euch die Neuen aus und was macht und so weiter? Also genau, und viele, viele Tipps findet man eben in diesem Buch und das, das war uns sowieso sehr wichtig und das haben wir jetzt ja auch noch gar nicht gesagt. Da hat mich auch Christina immer wieder regelrecht dazu gezwungen, weil manchmal also geht es auch so natürlich gegen meine Überzeugung zu sagen, ja, jetzt gib doch mal einen Tipp oder jetzt sag doch mal ganz konkret, was heißt das denn dann jetzt im Alltag? Und da denke ich immer, ja, es kommt doch drauf an und so. Aber wir haben das wirklich geschafft oder ich habe es dann eben auch geschafft, mich da zu disziplinieren und immer wieder am Ende zu schreiben, so, jetzt hier Tipps für Führungskräfte, 10 Tipps, was machst du jetzt damit? So, und ich denke, das macht das Buch eben auch aus, dass es ja die Leser da in die Hand nimmt ein Stück.
Das, was mir immer passiert, vielleicht weil ich so ein Fan der Theorie bin, ist, jemand fragt mich, was ist denn zum Beispiel eine Wirklichkeitskonstruktion? Und ich starte mit, das ist ja ganz leicht. Und in meinem Kopf bildet sich ein Gedanke, den ich in einer Minute dargestellt habe. Und 15 Minuten später bin ich noch nicht mal irgendwo gelandet. Und ich glaube, das ist das, wo halt auch gerade wir, die so Fans sind dieser Theorie, man sich dann selber einfach manchmal schwierig tut, weil es gibt herrliche Beispiele. Man kann sich für viele Situationen im Leben überlegen, wie kann ich das jetzt runterbrechen, um es mir auch nützlich zu machen. Und bevor wir zu den Tipps kommen, würde mich da sehr interessieren, wie ihr die Theorie der Unentscheidbarkeit in Organisationen, die eine maßgebliche Theoriefigur ist, wie ihr diese in eine auch praktischen Tipp umformuliert. Also was kann eine Führungskraft machen, wenn sie dieses Thema der Unentscheidbarkeit besser versteht?
Es aushalten.
Zumindest benannt ist es nun.
Ja, weil in dem Moment ist es ja, also da liegt ja tatsächlich die Kraft erstmal darin, das zu erkennen, dass es da ist. Denn das wird ja ganz häufig geleugnet. Oder es wird so getan, ne, es wird dann so getan, als wäre das nicht so. Als wäre das eben, als könnte man sich entscheiden, ob jetzt die Kunden wichtiger sind als die Mitarbeitenden. Und manche Unternehmen machen das ja auch. Die sagen ja auch, na, das Wichtigste sind bei uns die Kunden. So. Und dann haben sie aber ein Problem am Arbeitsmarkt, ne? Und dann ist es aber spannend, wie gehen sie dann damit um? So. Mhm. Und ein praktischer Tipp zum Thema Paradoxien ist eben überhaupt erstmal das zuzulassen, dass es das gibt und dass eben Entscheidungen nie errechnet werden können. Und wenn man noch so viel Informationen sammelt, ist es immer ein Wagnis, eine Entscheidung zu treffen und oder ein Risiko. Und dann muss man eben gucken, was passiert dann und es dann eben beobachten. Und wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dann muss ich morgen beobachten, was passiert jetzt. Und dann geht es hoffentlich in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Und wenn nicht, dann muss ich eben sagen, oh, Moment mal, dann meinte ich das aber doch anders.
So, wir sind ja jetzt schon sehr im Inhalt des Buches angekommen. Wir sind tief drin, tief im Short Dive, in der Wirklichkeitskonstruktion und auch der Unentscheidbarkeit. Und in dem Rauszoomen fällt mir nochmal auf, ich glaube, wir haben noch gar nicht den Aufbau beziehungsweise die Struktur des Buchs unseren Hörerinnen und Hörern mitgegeben. Christina Grubendorfer, könntest du uns vielleicht hier einfach mal eine kleine Übersicht geben? Wie ist das Buch denn aufgebaut?
Ja, gerne. Also es startet mit einem Vorwort von Fritz B. Simon. Dann gibt es ein paar, bevor es richtig losgeht, heißt es bei uns. Da sagen wir nochmal, wieso reden wir von Aufklärungsbuch? Wieso ist es überhaupt ein Real Book? Und so weiter. Und dann gibt es fünf Teile. Der erste Teil ist das Intro in das Real Book of Work. Dort erzählen wir etwas darüber, wie sehr uns Organisationen faszinieren und was wir im Moment wahrnehmen, dass wir in einer Zeitenwende sind und dass wir mit Idealen überschwemmt werden und die Organisation sehr im Rampenlicht steht oder Organisationen sehr im Rampenlicht stehen, weil sie nämlich zum Adressaten gemacht werden für eben alle möglichen Wünsche, wie sich Gesellschaft und Welt verändern soll. Und dann gibt es den zweiten Teil, der sehr essentiell ist, nämlich hier geht es um die Mythen und ihre Inszenierungen und eben auch den Blick hinter die Kulissen. Und dort stellen wir 9 sehr gängige Mythen unserer Arbeitswelt vor, beschreiben eben, wie sie normalerweise inszeniert werden und dann enthüllen wir sie oder entmystifizieren sie, sodass der dritte Teil dann eben auch ein Kapitel darüber ist, was dann nach dieser Entmystifizierung bleibt und wo es da eigentlich drum geht und was man jetzt tun kann. So. Und dann haben wir einen vierten Teil und das sind diese Short Dives, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Short Dives in die Welt der Organisationen oder eben der Organisationstheorie. Das sind dann 8 Short Dives. Und das fünfte Kapitel heißt Führung als Arbeit am Unternehmen. Und hier geht es darum, Führung nochmal neu zu denken. Und hier auch wiederum eigentlich mit, auch wenn wir es hier nicht so nennen, nochmal weiteren Mythen rund um Führung aufzuräumen. Und dann bieten wir aber tatsächlich auch einen Leitfaden an und auch Prinzipien für die Arbeit an der Organisation. So ist es aufgebaut.
Danke dir vielmals. Christina Ackermann, du hast vorher schon kurz beschrieben, dass es dir ein Anliegen war, dieses Buch dass das Ganze etwas anders wirkt, etwas neu, etwas frischer. Jetzt ist in meiner Erfahrung so, dass Bücher unserer Branche sich manchmal etwas trocken lesen können. Wie habt ihr euch diese Herausforderung irgendwie vorgeknöpft und welchen Ton habt ihr gewählt oder noch genauer gefragt, wie seid ihr zu dem Ton eures Buchs gekommen?
Ja, ich denke, das ist, da haben wir uns auch ein bisschen gefunden, wo wir einfach sehr gut zusammengepasst haben, dadurch, dass wir zum einen meist mit ein bisschen Humor auf die Dinge gucken, zum anderen eben auch diese sehr trockenen Themen über Geschichten erzählen. Also Christina in ihrem sehr praxisorientierten Schreibstil, der sehr unterhaltsam ist und eben auch viele anhand von realen Beispielen die Dinge erzählt auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite, die ich halt versuche, Dinge in Bilder zu verpacken, in Geschichten zu verpacken und eben auch mal mit einer Spur Humor da dran zu gehen. Und ich glaube, dadurch, da haben wir uns sehr, sehr gut gefunden und dadurch ist dieses Buch, hoffe ich, auch eben sehr für den Leser auch gut konsumierbar, auch wenn es mal ein bisschen komplizierter wird.
Hört sich sehr fein an. Richtung Abschluss denkend, du hast gerade das Wort praxisorientiert genannt. Das ist auch dieser Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer sind gewohnt, dass es im Podcast sehr praxisorientierte Tipps gibt für den Arbeits- und für den Führungsalltag. Jetzt habt ihr in diesem Buch einige Tipps und ich würde euch gern bitten, jeweils einen Tipp auszuwählen, sozusagen euer Lieblingstipp, den ihr am liebsten einfach jedem mal erzählen würdet. Welcher wäre das für euch? Und ich fange am liebsten bei dir, Christina Ackermann, an. Hast du so etwas wie einen Lieblingstipp aus eurem Buch?
Tatsächlich nicht. Ich habe für mich war, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, also ist im Prinzip das ganze Buch ein einziger großer Tipp, beziehungsweise das ist die Ausholung, dieser systemtheoretische Blick auf Organisation. Ich empfinde den als sehr entlastend. Und ich habe selber, ich war selber 10 Jahre lang Führungskraft und habe mich sehr darin engagiert, die Dinge gut zu machen und habe ganz oft festgestellt, dass sich sehr, sehr wenig eigentlich ändert und habe da auch immer dran gezweifelt. Und in dieser Zeit hätte ich mir so ein Buch gewünscht, was mir eben zeigt, wir hatten vorhin das Beispiel mit der Paradoxie, es gibt Gründe, weshalb Dinge manchmal anders laufen, als man eigentlich geplant hat, weil es gibt eben nicht nur die Menschen, die da in einer Organisation sind, sondern das ganze System Organisation an sich hat einfach ganz viel eigene Wirkmechanismen und da passieren manchmal Dinge, die man so selber gar nicht wollte oder die Dinge entwickeln sich anders, als man es dachte. Und in meiner Ausbildung habe ich diesen, ja, fand ich auch nochmal im Nachhinein diesen Blick unglaublich entlassen und habe viele Dinge im Nachhinein verstanden. Und deshalb sind auch natürlich ganz viele Inhalte, also sind die Tipps, die da drin sind, finde ich auch für alle anderen Führungskräfte sehr hilfreich. Also allein das Kapitel Der schreiende Chef, wir haben ein Kapitel da drin, da geht es um dieses oft beobachtete Phänomen, das schreiende Chef oder Chefin. Und das bietet schon ja ganz viele Hinweise darin, die eben entlastend sein können, weil es nicht immer nur an einem selber liegt. Es liegt auch nicht immer nur an der einen Person, die sich da daneben benimmt, sondern eben an ganz vielen anderen Dingen, eben vor allem dem System drumherum. Und auch diese Erkenntnis fand ich auch für mich sehr hilfreich.
Super. Christina Grubendorfer, gibt es für dich einen Tipp, der über allen Tipps steht, vielleicht auch im Thema Führung? Gibt es da irgendwas, was für dich besonders hervorsticht?
Jetzt hast du natürlich, überrascht du mich gerade. Jetzt hatte ich mir die Antwort doch gerade zurechtgelegt. Jetzt versuche ich mal beides. Also ich habe nämlich interessanterweise, hätte ich sehr ähnlich geantwortet wie Christina. Ich würde sagen, der Clou ist es, dass man die Organisation nicht vergisst. Also das ist der Haupttipp, denn eine vergessene Organisation wehrt sich. Und Organisationen sind ganz seltsame Wesen, die sich, und das hat Christina ja eben auch schon gesagt, sowieso hartnäckig gegen Veränderungsprojekte wehren. Und wenn man sich mal die Unternehmenslandschaft anschaut, dann sind bis auf ganz wenige Ausnahmen in noch nahezu allen Organisationen hierarchische Strukturen zu finden, Machtverhältnisse, Bürokratie, Silodenken und auch Führungskräfte. Und das, obwohl viele, viele Unternehmen ja mittlerweile schon einen oder schon ganz viele Transformationsprozesse hinter sich haben, sie schon längst agile Methoden verwenden, sie einen Purpose formuliert haben, sie agile Coaches engagiert haben, Mindset-Trainings gemacht haben, moderne Arbeitsplatzgestaltung, eine Vertrauenskultur eingeführt haben und. Oder auf noch andere Art und Weise eben versucht haben, irgendwelchen New Work-Idealen näher zu kommen oder Agilitätsidealen näher zu kommen. Und sie konnten auf einer Arbeitsebene, auf einer Teamebene oder auf einer Projektebene häufig ja auch durchaus große Erfolge verbuchen. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Aber konfliktfrei schien auch das nirgendwo abzulaufen. Und deswegen ist eben der Haupttipp, man kann natürlich sich über all das wundern, man kann aber eben auch plausible Erklärungen dafür suchen. Und die plausibelste Erklärung ist, dass Organisationen eben einer Eigenlogik folgen, die man besser verstehen sollte, denn dann kann man sich ganz vieles wirklich mit genau dieser Eigenlogik dieser Organisation erklären und hört dann nämlich auch auf, Menschen zu beschuldigen für Dinge, für die sie wirklich nichts können. Oder dann hört man eben auch auf, so übergriffig zu sein und immer wieder Appelle daran zu formulieren, dass die Menschen sich weiterentwickeln müssen oder reifer werden müssen oder was auch immer da durch die Organisationen geistert. Und dann fängt man damit an, die richtigen Dinge zu tun, nämlich sich die Strukturen seiner eigenen Organisation anzuschauen und an diesen Strukturen zu arbeiten.
Danke.
So, da sind wir dann auch beim Thema Führung, weil du hattest jetzt ja nochmal gefragt, was ist der Tipp zum Thema Führung? Das ist es nämlich ganz genau, nämlich Organisation braucht Führung und Führung braucht aber eben auch den Blick für die Organisation und Führung sollte eben sich immer darüber bewusst sein, dass sie im Kontext von Organisationen stattfindet. Und deswegen ist eben auch das dann ganz genau Führung, wenn man sich nämlich fragt, in was für einem Kontext bin ich hier unterwegs und wie kann ich an den Organisationsstrukturen was verändern oder wie sind sie überhaupt? So, das in aller Kürze.
In aller Kürze. Ich kann für mich sagen, ich verstehe das Ganze ein Stückchen besser und freue mich einfach jetzt schon, das Buch zu lesen, um es noch besser zu verstehen. Als allerletztes würde ich euch einfach nochmal bitten, unsere Hörerinnen und Hörer daran zu erinnern, wo man das Buch kaufen kann, wann es erscheint. Vielleicht gibt es auch noch ein Event, wo man die Autorinnen höchstpersönlich treffen kann. Ich rolle den roten Teppich aus und bitte noch einmal um einen kleinen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer.
Also erschienen ist es ja jetzt und es gibt es überall zu kaufen, nämlich überall, wo es Bücher gibt, meine ich, gibt es das zu kaufen. Und ja, und wir haben tatsächlich noch eine Einladung, nämlich am 12.10. werden wir eine virtuelle Buchparty machen oder eine virtuelle Buchvorstellung machen und dazu laden wir natürlich alle ganz herzlich ein und wer sich dazu anmelden möchte, kann uns einfach über LinkedIn schreiben. Dort werden wir aber auch noch die Einladung natürlich aussprechen oder hier in die Shownotes schauen. Dort wird es einen Link geben und darüber kann man sich dann auch anmelden.
Super. Danke euch vielmals und einen wunderschönen Tag noch.
Danke dir, Aaron, für deine Fragen.
Danke dir.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.